Ich würde jetzt nun zur Schriftlesung übergehen. Wir sind im Philipper 3, Vers 7 bis 11. Ich lese aus der Schlachter 2000 Übersetzung vor. Ihr könnt es auch mitverfolgen hinter mir an der Leinwand. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesus, meines Herrn. Um dessetwillen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinen Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Amen.
So, alles klar. Guten Abend zusammen, auch von mir. Schön, euch zu sehen und schön zu sehen, dass nicht alle übers lange Wochenende jetzt ausgeflogen sind, sondern wir auch heute Abend hier zusammen Gottesdienst feiern können. Ja, und der Sam, der hat das letzte Woche schon festgestellt, dass das starke Verse sind und bekannte Verse sind, zu denen wir jetzt heute kommen. Aber bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, habe ich erstmal eine bekannte Geschichte für euch. Wer von euch kennt den Hans im Glück? Ich meine jetzt nicht den Burgerladen vorne beim Europaplatz, sondern das Märchen. Das geht kurz gefasst so. Der Hans, der arbeitet 7 Jahre lang hart und verdient sich einen Klumpen Gold. Und damit will er dann nach Haus, und unterwegs tauscht er dann das Gold gegen ein Pferd, das Pferd gegen eine Kuh, die Kuh gegen ein Schwein, das Schwein gegen eine Gans, die Gans gegen einen Schleifstein, und dieser Schleifstein, der fällt ihm am Ende des Tages dann auch noch in den Brunnen. Und so kommt er am Ende dann mit leeren Händen zu Hause an. Aber so geht es Märchen, der ist trotzdem glücklich. Was hat das jetzt mit dem Philipperbrief zu tun? Wir werden sehen. Der Hans, der für viele vielleicht eher so ein bisschen ungeschickt wirkt mit seinen schlechten Tauschgeschäften, der zeigt uns, dass Verlieren auch Gewinnen heißen kann. Im Märchen geht es dabei natürlich vor allem darum, dass das Besitz nicht glücklich macht, sondern eher belasten kann. Und dass Freiheit davon eigentlich das größte Glück ist. Und das kann man bestimmt zu einem gewissen Grad in den Text hier auch reinlesen. Aber die Verse, die wir uns heute anschauen, die gehen doch darüber noch hinaus. Gleich wollen wir also erstmal nachverfolgen, was auf der einen Seite dieser scheinbare Gewinn ist, der sich aber als ein Verlust erweist. Und was es scheinbar zu verlieren gilt, um wirklich zu gewinnen. Danach wollen wir uns dann noch damit beschäftigen, wie man so ein wirklicher Gewinner wird und was das für unsere Zukunft bedeutet. Weil unsere Verse hier aber nicht so im luftleeren Raum eben schweben, denken wir nochmal kurz zurück an die letzte Woche. Der Sam, der hatte da eine Predigt gehalten, eine starke Predigt, wer zu Gottes Volk gehört. Und da lese ich jetzt nochmal die Verse, um die es letzte Woche ging. Das war eben auch im Philipperbrief, Kapitel 3, die Verse 2 bis 6. Da heißt es: Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeit, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und in Christus Jesus uns rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Soweit die Verse. Und die Message, die ich mir da mitgenommen habe und die Paulus im Grunde eben in diesen Versen hier an die Christen in Philippi gerichtet hat, ist die: Ihr gehört zu Gottes Volk, wenn ihr Gott im Geist dient und auf Christus vertraut, statt auf eure eigenen Verdienste. Ihr Heiden gehört deswegen zu Gottes Volk und sie, die Judaisierer, tun es nicht. Sie, die euch der äußeren Form nach zu Juden machen wollen, haben keinen Heilsweg für euch. Sie führen euch nicht in den Bund mit Gott, sondern führen euch raus aus diesem Bund. Schaut mich an, sagt der Paulus quasi, werdet es jüdisch sein, ein Weg zum Heil, ich könnte den wunderbar gehen. Tue ich aber nicht. Obwohl mein Leben früher auf diesem Weg perfekt lief, bin ich nicht mehr bereit, diesen Weg weiterzugehen. Und die Implikation, die da jetzt so mitschwingt und dann in unserem Abschnitt auch ganz explizit wird, ist natürlich die: Wenn schon ich, der ich die besten Voraussetzungen für eine Gerechtigkeit aus dem jüdischen Gesetz mitbringe, nicht darauf setze, wieso solltet ihr das tun? Und da dockt Paulus jetzt mit unseren Versen an, wo es dann heißt: Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. So startet unser Text heute. Also, worauf kommt es an? Was ist der scheinbare Gewinn, der uns in Wirklichkeit schadet? Die Irrlehrer, vor denen Paulus in dem größeren Abschnitt hier warnt, die wollten den Christen die jüdischen Bräuche und Gesetze als einen Gewinn groß machen. Beschneidung, andere Rituale, Gebote, Verbote und so weiter. Ein äußerlich frommer Gottesdienst als eine Notwendigkeit sozusagen, wenn man dazugehören will zu Gottes Volk. Und da hat Paulus schon ganz klar gesagt, nein, darauf soll man nicht vertrauen. Und jetzt setzt er in unserem Vers 7 da eben nochmal einen drauf. Der Paulus ist nämlich nicht nur zu der Überzeugung gelangt, dass das irgendwie halt gleichgültig ist oder einfach nichts nützt, sondern er hält diese Dinge sogar für schädlich. Paulus sagt hier, es ist nicht nur egal, sondern es schadet dir sogar, wenn du quasi jüdisch lebst, um zu Gottes Volk zu gehören. Warum? Naja, die Dinge, die Paulus in den Versen da Philipper 3, 5 bis 6 aufgezählt hat, Beschneidung, Abstammung, Gesetzeseifer und so weiter, das sind zwar keine an sich schlechten Dinge, aber für Paulus und für viele andere ganz bestimmt auch, sind das so Zeichen von einer Selbstgerechtigkeit und von einem Hochmut. Und Hochmut, der kommt ja bekanntlich vor dem Fall, wie es in dem Psalm heißt. Wenn ich meinen Stand vor Gott letztlich an mir selbst festmache, an meinen physischen Voraussetzungen oder meinem Können oder meinem Fleiß, dann vertraue ich meine Erlösung und meine Zugehörigkeit zu Gottes Volk mir selbst, an meinem Fundament. Das ist dann nicht Jesus Christus, sondern mein Fundament, das bin dann ich. Deswegen ist es zu unserem Schaden, wenn wir auf unsere Leistung, unsere Vorzüge, unseren Fleiß vertrauen. Die Dinge, die Paulus hier nennt, die sind nicht an sich schlecht, aber die sind schlecht und schädlich, wenn wir unser Vertrauen drauf setzen. Und da sind wir Menschen einfach anfällig für. Wir wollen das Heft ja irgendwie gern in der Hand behalten und mögen den Gedanken, dass wir alles Mögliche erreichen können, wenn wir es quasi nur genug wollen. Also warum quasi nicht anstrengen und ein gerechtes Leben führen und die Sache mit Gott klar machen? Okay, für die, die schon länger herkommen, die haben das bestimmt schon 100-mal gehört, ne, dass wir allein aus Gnade, allein aus Glauben und allein durch Christus gerecht gemacht werden. Vom Kopf her haben wir das Konzept bestimmt leicht verstanden. Aber wirklich aus dieser Gnade zu leben, diese Wahrheiten quasi nicht nur in den Kopf zu bringen, sondern auch ins Herz, das ist dann nochmal eine andere Sache. Für uns ist es heute zwar oft weniger dieser jüdische Brauch, der uns dann zu schaffen macht, aber wir können uns als Christen ja schon leicht über unsere Werke definieren. Irgendwie so viele Dienste habe ich jetzt übernommen, mit so vielen Leuten habe ich das Evangelium geteilt, so viele Stunden habe ich im Gebet verbracht und so weiter. Alles gute Dinge, die Gott an sich ehren, wenn sie eben durch ihn sozusagen passieren. Wenn wir sie sozusagen in aller Aufrichtigkeit nicht auf uns selbst, sondern eben auf ihn, auf das, was er gemacht hat, zurückführen können. Die uns aber zum Schaden sind, wenn wir meinen, dadurch erst in den Bund mit Gott zu kommen und gut vor ihm dazustehen. Unser Stand vor Gott, der darf nicht auf diesen Dingen fußen. Wenn du also dann dein Glaubensleben mal anschaust und so ein bisschen stolz drauf bist, wie gut du es machst, dann ist das ein Problem. Dann rühmst du dich nicht so sehr in Christus, wie Paulus es in Philipper 3, Vers 3 schreibt, sondern eher in dir selbst. Da fangen wir dann langsam an, auf unser Fleisch zu bauen, anstatt auf dieses vollendete Werk von Jesus Christus. Jesu Werk ist nämlich ein Werk, dem wir wirklich gar nichts hinzufügen können. Wenn deine frommen Leistungen für dich ein Gewinn sind, wenn du meinst, du hast, na klar, durch Christus, aber dann doch auch so ein bisschen durch dein frommes Leben was gewonnen, dann bist du ein Gewinner, der eigentlich nicht auf der Siegerstraße ist. Also sind wir lieber Verlierer. Verlieren wir lieber das Vertrauen in unsere Taten und vermeiden den Schaden, den wir dadurch erleiden können. Um Christi willen sind unsere Verdienste ein Schaden. Wenn du Christus hast, dann gibt's nichts mehr hinzuzuverdienen. Wie willst du dem perfekten Leben, das Jesus für dich gelebt hat, noch so kleine, schönere Facette hinzufügen? Das ist ausgeschlossen, das ist unmöglich. Das Einzige, was wir erreichen können, ist diese wunderschöne Gestalt von Christus in uns zu beschädigen, wenn wir hier selbst Hand anlegen wollen. Würdest du etwa so einen Pinsel in die Hand nehmen, um dann irgendwie so ein Michelangelo oder Da Vinci-Gemälde noch so ein bisschen zu verschönern? Würden wir uns das wirklich trauen? Lassen wir es lieber bleiben. Und dieses Kunstwerk der Gnade, das Gott durch Christus in dir auch geschaffen hat, das soll unverfälscht bleiben. Wir können es nicht verschönern. Und um bei dem Bild zu bleiben, du kannst dich gerne dran versuchen, dieses wunderschöne und perfekte Gemälde zu kopieren, so gut du kannst. Aber pfusch da nicht am Original rum, sozusagen. Die Mona Lisa, die bleibt im Louvre. Wir sollen und dürfen zwar unserem Herrn auch nacheifern. Es ist also gut, die Gebote zu halten, viel zu beten und Bibel zu lesen und so weiter. Wir dürfen nacheifern, können Jesus aber quasi niemals übereifern, ohne dabei einen Schaden zu nehmen. Wir dürfen uns nicht einbilden, das Werk Christi halt durch unser Tun zu verschönern, zu verbessern oder irgendwie vollständiger zu machen, als es ist. Also wenn jemand, vielleicht auch du selbst, zu dir sagst, das oder das Gesetz hat mir jetzt quasi Gott auferlegt, ohne das reicht Christi Werk für mich nicht, dann müssen wir uns im Klaren sein, mit jedem Schritt, den wir auf diesem Weg weitergehen, auf diesem vermeintlichen Weg zu Gott vorangehen, entfernen wir uns ein Stück weit von Christus. Mit jedem Pinselstrich, den wir selbst über das Original ziehen, verunstalten wir das eigentlich nur. Es ist kein Gesetz und keine Pflicht, dein Herr, sondern Christus, wie das in Philipper 3, Vers 8 dann anklingt. Der wahre Gewinn ist nicht das, was wir leisten, sondern der wahre Gewinn ist allein Christus. Das hat Paulus schon in Philipper 3, Vers 3 eben angedeutet und wird jetzt hier in dem Vers 8 und den folgenden Versen dann nochmal ganz deutlich. Habt also Acht auf die Hunde, auf die bösen Arbeiter, auf die Zerschneidung. Wer immer uns einen Gedanken einpflanzen will, wir müssten noch dieses oder jenes tun, um gerechten Stand vor Gott zu haben, um zu Gottes Volk zu gehören, dann dürfen wir diese Wahrheit nicht vergessen, dass wir bei Christi Werk nichts dazu tun können, sondern es nur beschädigen können. Okay. Den Punkt, den hat Paulus damit also deutlich gemacht. Gesetzestreue ist kein Gewinn für meinen gerechten Stand vor Gott, sondern kann meinen Stand vor Gott nur beschädigen, nämlich sobald die Gesetzestreue anfängt, das vollkommene Werk von Jesus zu verdrängen, zu ergänzen oder zu ersetzen. Aber damit noch nicht genug. Von da aus folgert der Paulus dann noch weiter in den Versen 8 bis in den Vers 9 rein, wo er dann schreibt, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Die Erkenntnis von Jesus Christus als meinem Herrn, schreibt Paulus hier, übertrifft alles. Christus zu gewinnen und in ihm erfunden zu werden, das ist der absolute Hauptgewinn sozusagen und, das schreibt Paulus hier im Grunde, auch der einzige Gewinn, der sich wirklich ein Gewinn nennen kann, der einzige wahre Gewinn. Erst wenn ich begriffen habe, dass Christus mein Herr ist, erst dann bin ich wirklich frei von jedem Gesetz. Dann habe ich verstanden, dass ich jemandem gehöre, der das Gesetz schon längst erfüllt und überwunden hat. Da ist dann das Ende von der Gerechtigkeit für uns durch das Gesetz. Wenn Jesus mein Herr ist, dann hat das Gesetz als Heilsweg ausgedient. Wenn aber jetzt Christus der einzig wahre Hauptgewinn ist, dann, so schlussfolgert der Paulus dann weiter, muss das doch nicht nur für unsere Rechtfertigung alles ändern, sondern eigentlich alles auf den Kopf stellen. Die Irrlehrer, die Hunde sozusagen, die können draußen bleiben, aber auch alles andere, was uns von Christus wegtreiben will, ist dann zum Schaden, ist der reinste Dreck, wie Paulus hier schreibt. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck. So, ihr Wege, die liegen nämlich nicht nur mit so einer falschen Gesetzlichkeit vor uns. Um Christi Willen ist alles Schaden. Das heißt, es existiert quasi nichts im Himmel oder auf der Erde, das jemals wert sein könnte, Christus zu verdrängen. Vielleicht kämpfen wir oft nicht so sehr mit so einem falschen Gesetzeseifer oder mit Hochmut und Stolz, wenn wir unser geistiges Leben anschauen. Vielleicht fallen viele von uns eher so auf der anderen Seite vom Pferd. Dass wir nämlich Christus vielleicht gewonnen haben, dass wir zur Auferstehung der Toten gelangen, wie es im Vers 11 heißt, das nehmen wir Christen heute ja irgendwie auch gerne mal als Selbstverständlichkeit so zur Kenntnis und vergessen dann eher diese andere Selbstverständlichkeit, dass es auch bedeutet, dass man sich selbst jeden Tag stirbt. Man genießt ja irgendwie gerne diese Annehmlichkeiten von der Welt und jagt denen vielleicht in einem Maß nach, das den eigentlichen Hauptgewinn immer kleiner und kleiner erscheinen lässt. Anstatt der Bereitschaft, alles für Christus einzubüßen, haben wir dann oft eher die Bereitschaft, so ein bisschen Christus einzubüßen, um alles andere halt auch noch machen zu können. Was sagt der Paulus dazu? Der schreibt hier, dass er um Christi Willen alles eingebüßt hat. Und wem das nicht gefällt, der hält sich dann besser die nächsten Wochen die Ohren zu, weil im Vers 17, da schreibt Paulus dann noch das hier: Werdet meine Nachahmer. Jakobus formuliert es so, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wir können nicht die Welt und Christus gewinnen, sondern wir müssen bereit sein, eigentlich eins davon zu verlieren. Aber wer verliert schon gern was? Wir sind nicht leicht bereit, unseren ganzen Sinn so auf Jesus zu richten und ihn dann als den einzigen Gewinn zu erkennen. Wir sind dann eher so ein bisschen zerstreut eben und finden 100 andere Dinge eigentlich auch ganz gut. Die Wahrheit ist aber, dass all das Dreck ist, verglichen mit Jesus Christus. Wir brauchen also vielleicht eine neue Perspektive. Paulus hat die bei seiner Bekehrung ganz offensichtlich bekommen, aber wie ist es halt mit uns? Wir sind da manchmal träge. Vielleicht fallen dir ein paar Sachen ein, die dich in einem Maß vereinnahmen, dass Jesus Christus Raum in deinem Leben verliert. Wie viel Zeit und andere Ressourcen verplempert man irgendwie mit dem Handy, beim Zocken, beim Streaming von was auch immer, beim Shoppen weit über das Notwendige hinaus? Man kann sich so zerstreuen und weit weg von Jesus sein, statt auf ihn zu schauen, obwohl er eigentlich das wirklich Wichtige ist. Wir klammern uns manchmal sozusagen gerne an den Dreck, als wäre das ein Schatz. Und den wirklichen Schatz, den behandeln wir so, als wäre er gar nicht so richtig kostbar. Wir brauchen, wie Paulus, diese Bereitschaft, alles zu verlieren, gewissermaßen, um den Grund für diesen Verlust auch ganz zu gewinnen. Aber bevor ihr mich jetzt ganz falsch versteht, weil ich es heute nicht predigen will, ist so eine völlige Askese, ne, dass man völlig verzichtet auf alles, was den meisten Leuten halt irgendwie Spaß macht. Von der Seite her finde ich das schwierig, das richtige Maß zu definieren. Vielleicht fehlt mir da auch schlicht noch die richtige Erkenntnis. Man kann sich aber vielleicht von der anderen Seite so ein bisschen dran nähern. Uns muss es darum gehen, Christus als unseren Herrn und als unseren Hauptgewinn zu erkennen. Jesus, der soll für dich nicht einfach jemand Besonderes sein, sondern der soll eben dein Besonderer sein. Paulus schreibt ja hier auch von der Erkenntnis von Jesus als meinem Herrn. wenn wir Jesus richtig sehen, ihn richtig erkennen, dann geht damit auch irgendwie die Erkenntnis einher, dass alles andere, was eben seinen besonderen Platz einnehmen will, uns nur das wirklich Kostbarste nehmen kann. Wenn dir also irgendwas, sei es jetzt eine Gesetzlichkeit, sei es Ehre, Ruhm, Geld oder Vergnügen, wenn dir irgendwas Jesus allein streitig machen will, dann denk dran, wo der eigentlich richtige Platz dafür ist, nämlich ganz weit unten im Dreck sozusagen. Nichts darf uns den Glanz von Jesus nehmen und so können wir dann wirklich frei leben. Das kann sicher einen völligen Verzicht auf bestimmte Dinge bedeuten, aber vielleicht braucht man manchmal auch einfach einen neuen Blickwinkel oder einen neuen Umgang mit bestimmten Dingen. Zum Beispiel der Paulus, der hat sein Jüdischsein ja nicht verloren und auch nach seiner Bekehrung hat er noch manches Mal sich entsprechend dem Gesetz oder einem jüdischen Brauch verhalten. Er hat aber seine Sicht auf die Sachen geändert und seinen Umgang damit geändert. Vielleicht noch ein Beispiel aus meinem Leben. Bevor ich Jesus gekannt habe, da war zum Beispiel Alkohol großes Thema für mich. Ich habe gern und oft so tief ins Glas oder die Flasche geschaut und das ist ganz sicher nichts, was Jesus jetzt viel Ehre macht. Also während des Prozesses, wo ich so zum Glauben gekommen bin, da habe ich das erkannt und beschlossen, es ganz zu lassen. Für mich war das gut und richtig. Möglich ist es aber sicher auch, dass man es einfach einen neuen Umgang damit findet, ne? Dass man es halt nicht mehr übertreibt. Und damit anfängt, eine andere Perspektive, einen anderen Umgang damit zu finden. Es muss nicht immer der völlige Verzicht sein, es kann der völlige Verzicht sein. Es geht also um was anderes sozusagen. Wir sind eingeladen, uns selbst zu prüfen. Was von dem, was wir haben, was wir tun, was wir machen, macht Jesus kleiner? Was außer Jesus ist uns kostbar in einem Maße, dass es an seinem Stand sozusagen rütteln kann? Und wenn ihr meiner letzten Predigt vor ein paar Wochen zugehört habt, dann wisst ihr vielleicht noch, dass ich kürzlich mal ein bisschen was von dem Gerhard Terstegen, hat vor ein paar hundert Jahren gelebt, gelesen habe. Und ich will jetzt hier eine etwas längere Passage mal mit euch teilen. Und da habe ich mich einigermaßen so ertappt gefühlt. Vielleicht geht es euch ja auch so. Das Deutsch ist halt schon ein bisschen älter, deswegen brauchen wir jetzt noch ein bisschen Konzentration. Der schreibt in seiner Schrift über die wahre Klugheit das hier. Muss man nicht mit Verwunderung sehen, dass vernünftige Kreaturen ihre edlen Gemütskräfte so jämmerlich vertiefen und verwickeln in die sichtbaren Dinge dieser Welt? Und das, ob sie wohl überhaupt wissen und gestehen, dass es vergängliche Dinge sind, die man schließlich gewiss werde verlassen müssen, sie dennoch durch die Begierde, Lust, Sorge und Überlegungen solcher Eitelkeiten sich also einnehmen lassen, dass sie wie toll und trunken dahintaumeln und sich dünken lassen, als hätten sie etwas Großes ausgerichtet, wenn es ihnen in der Welt nach ihrem Sinn wohl vonstatten geht. Der eine hat's mit Ehre und Ansehen zu tun, der andere mit Geld und Gütern. Ein dritter mit Vergnügungen und fleischlichem Wohlleben. Man denkt und redet von Kaufen und Verkaufen, von Haus und Hof, von Hausrat und Kleidern, von Essen und Trinken und von allerhand, was hier und da passiert. Und zwar nicht nur bloß nach der Notwendigkeit und wie im Vorbeigehen, sondern mit ganzer Zuwendung. Eben als wenn es recht große und wichtige Dinge wären. Man hat vom Morgen bis in die Nacht Herz, Haupt, Mund und Hände voll von äußeren Dingen. Nur an Gott und an seiner Seele Zustand denkt man nicht. Man legt mit all seinem Tun genugsam an den Tag, dass man der gleichen Betrachtung nicht so wichtig und notwendig achte als andere Dinge, weil man sich weder Zeit noch Raum dazu übrig lässt. Soweit seine Worte. Was ist uns wichtig? Lasst uns so leben und handeln, dass unser Leben erkennen lässt, was der Hauptgewinn ist. Nichts ist so groß und wichtig, dass es auch nur an dem Sockel, auf dem Christus thronen sollte, wackeln darf. Das ist wahr, dass das letzte Hemd keine Taschen hat, keine Ehren, keine Besitztümer, keine Leistung und nichts werden wir mitnehmen, wenn unsere Zeit hier mal vorüber ist. Es gibt nur eins, das wirklich wichtig ist und vieles, das es nicht ist. Wir müssen nicht rein jenseits bezogen irgendwie leben, aber lass uns schon jetzt anfangen, das zu genießen und das als den wahren Gewinn zu sehen, was ewig bleibt. Christus Gewinn, in ihm gefunden werden. Das soll unser Ziel sein. So, jetzt haben wir Punkt 1 sozusagen abgehandelt und sehen hoffentlich ein wenig klarer, was es wirklich zu gewinnen gilt, nämlich Christus, und zwar Christus allein. Und wir sehen hoffentlich auch ein wenig klarer, was es nicht wert ist, sich dran zu klammern, nämlich alles andere. Gewissermaßen hat Paulus jetzt in den Versen Philipper 3, 7 bis 8 also klar gemacht, was es wirklich zu gewinnen gilt, und dabei ja quasi auch negativ abgegrenzt, was es heißt, Christus zu gewinnen. Christus zu gewinnen bedeutet nämlich die Bereitschaft, alles zu verlieren, was ihm verdrängen will. Im Weiteren, was jetzt kommt, beschreibt Paulus dann dagegen, was es denn eigentlich positiv bedeutet, Christus zu gewinnen und in ihm erfunden zu werden. Und hier erstmal kurz zu dieser Wendung, in ihm erfunden werden. Die meint schlicht, dass man wirklich in Christus sein soll. Dieses Erfinden ist einfach so das Finden als Gegenstück zum Suchen und Nachforschen. Das will einfach sagen, wenn ich mir die Sache genau anschaue, wenn nachgeschaut und nachgeforscht wird, dann will ich, dass das Ergebnis der Recherche sozusagen lautet, dieser Paulus, dieser Mensch, der ist in Christus. Der ist in Christus also nicht nur oberflächlich und dem ersten Anschein nach, denn ja, so betrachtet gibt es ja Milliarden von Christen, sondern auch wenn man quasi ganz genau hinsieht, wenn man nachsucht, wenn man nachforscht, dann soll man in Christus erfunden werden. Wann also sind wir wirklich in Christus und damit drin in dem Bund und drin in Gottes Volk? Das beantwortet jetzt also positiv Paulus in den Versen 9 bis 10, wo er schreibt eben, und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Danach gehört man also zu Gottes Volk, wenn man also negativ abgegrenzt eben diese Selbstgerechtigkeit beiseite lässt und auch alles andere, was mir Christus nehmen will. Über den Punkt haben wir jetzt genug gesprochen. Und positiv formuliert gehöre ich dann zu Gottes Volk, wenn ich stattdessen die Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus habe. Und das ist eine Gerechtigkeit, die eben nicht von mir ist, sondern von Gott. Gott hat sie uns ermöglicht dadurch, dass er seinen Sohn für uns gesandt und hingegeben hat. Und diese Gerechtigkeit Gottes, die wird uns allein aufgrund des Glaubens zuteil. Stellt sich also quasi nur noch die Frage, wie dieser Glaube an Christus aussieht. Paulus, der buchstabiert das hier eben anhand von diesem Vers 10 aus, worauf unser Glaube gerichtet sein soll. Was beinhaltet der Glaube an Christus, durch den ich diese Gerechtigkeit aus Gott bekomme? Und drei Punkte, die nennt der Paulus hier. Zum einen geht es um den Glauben, der Jesus Christus erkennt. Im Zusammenhang vom Philipperbrief, ich denke da jetzt vor allem an das Kapitel 2, wenn ihr euch noch erinnert an diesen sogenannten Christus-Hymnus, dann ist das keine leere Phrase so, Christus kennen, sondern Christus kennen, das bedeutet dann, ihn eben als den Mensch gewordenen Gott und als Herrn anzuerkennen. Unser Glaube, der soll also auf die Person Jesu bezogen sein. Und zweitens ist es ein Glaube, der die Kraft der Auferstehung, die Kraft von Jesu Auferstehung erkannt hat. Und was ist mit dieser Kraft seiner Auferstehung gemeint? Das kann uns vielleicht ein Blick in den Kolosserbrief zeigen. Den hat der Paulus nämlich um ganz dieselbe Zeit geschrieben wie den Philipperbrief, eben wahrscheinlich aus derselben Gefangenschaft. Da schreibt der Paulus in Kolosser 2 in den Versen 11 bis 13 folgendes. In ihm, also in Jesus, seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden, in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Das ist zugegeben etwas kompliziert ausgedrückt, aber was Paulus da sagt, das ist im Grunde ganz analog zu dem Philipperbrief, und zwar folgendes. Der schreibt, ihr seid beschnitten worden, das heißt, ihr seid sozusagen in Gottes Bundesvolk gekommen, nicht durch eine fleischliche Beschneidung, sondern durch die Beschneidung eben des Christus, die ein Ablegen des sündigen Fleisches bedeutet. Mit ihm seid ihr in der Taufe begraben und mit ihm auferweckt. Und jetzt kommt es eben durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Hier ist dieser Glaube an die Kraft der Auferstehung. Die Auferstehung Jesu Christi, die bedeutet also sozusagen den Sieg über die Sünde. Da ist dieses sündige Fleisch, wie es da im Kolosserbrief heißt, abgelegt. Die Kraft der Auferstehung, die ist also die Kraft, die uns Vergebung ermöglicht. Und die ist damit die Kraft, die uns in Wahrheit die Gerechtigkeit Gottes bringt. Deswegen kann der Paulus das im ersten Korintherbrief auch so formulieren, in Vers 17. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Die Sünde, die gehört also ans Kreuz und ins Grab, die hat keinen Anteil an der Auferstehung. Wenn wir also die Kraft der Auferstehung anerkennen, dann glauben wir, dass wir durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus keine Sklaven der Sünde mehr sind. Wir sind dann frei von der Kraft der Sünde, und die Kraft der Sünde, die ist eben dieses Gesetz. Ohne die Kraft der Auferstehung also keine Freiheit von der Sünde und kein rettender Glaube. Okay, Glauben heißt also, an den Gott und Menschen und Herrn Jesus Christus zu glauben und an die Kraft seiner Auferstehung, die die Sünden überwunden hat und damit ein neues Leben schenkt. Und drittens bedeutet der Glaube dann noch, die Gemeinschaft seiner Leiden zu kennen. Ich habe darüber schon vor ein paar Wochen mal predigen dürfen und fasse mich jetzt heute kurz. Ein Christen, der vom Leiden nichts wissen will, den sollte es nicht geben, sondern so wie Christus um unseretwillen gelitten hat, sollen wir bereit sein, auch um seinetwillen zu leiden. Viele von euch kennen sicher die Worte, die Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat im Matthäusevangelium, im Kapitel 16, die Verse 25 und 26. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das war ein Vers zu früh, 24, 25. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ein Glaube, auf den wir bauen sollen, ist also einer, der treu ist, auch im Leiden. Und hier schärft Paulus dann nochmal sozusagen nach. Im Leiden bis dahin, dass man Jesu Tod gleichgestaltet wird. Das sind die drei Aspekte, die Paulus hier vom retteten Glauben hervorhebt. Christus als den zu erkennen, der er ist. Die Sünde sozusagen überwindende Auferstehungskraft zu begreifen und zu erkennen, dass es auch Treue im Leid bedeutet und sogar bis in den Tod. Okay, jetzt haben wir sozusagen das Ganze vor uns. Wir haben darüber gesprochen, was es eben zu lassen gilt, damit wir Christus gewinnen, und was es im Glauben zu ergreifen gilt, um Christus zu gewinnen. Wozu ist jetzt das ganze Christusgewinn gut? Damit schließen wir für heute, das sagt Paulus in dem letzten Vers von dem Abschnitt, den wir heute gelesen haben. Was bringt jetzt die Erkenntnis von Jesus als dem auferstandenen Christus, die wir eben im Glauben ergreifen sollen? Das, so schreibt Paulus, lässt uns zur Auferstehung der Toten gelangen, wenn wir Christus gewinnen. Die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus, die trägt uns sozusagen durchs Leiden und durch den Tod bis hin zu der eigenen physischen Auferstehung aus den Toten und damit in neues Leben, nicht nur im Geist, sondern auch im Leib. Was für jemanden, der an Jesus glaubt, also in Aussicht steht, das ist sozusagen nicht weniger als ein völlig neues Menschenleben, und zwar ohne Gesetz und Sünde. Und weil Gesetz und Sünde, die sind eben mit dieser physischen Auferstehung endgültig überwunden. Okay, zum Abschluss. Erinnert ihr euch jetzt noch an den Hans im Glück, mit dem wir vorhin eingestiegen sind? Ne? Als der Hans all sein Verdienst verloren hat, da sagt er, so glücklich wie ich gibt es keinen Menschen unter der Sonne. Ja, und es ist ein Grund zur Freude, wenn man frei ist von den Dingen von dieser Welt. Aber das ist nur der halbe Weg. Es gibt mehr als dieses unter der Sonne. Es gibt einen noch größeren Grund zur Freude. Wir wollen nicht nur den trügerischen Gewinn im Hier und Jetzt gern verlieren, sondern den wahren Gewinn auch im Glauben ergreifen. Und das ist Jesus Christus. Alles andere kann im Dreck liegen. Aber lasst uns festhalten an Jesus Christus. Oder wenn man ihn noch nicht im Glauben ergriffen hat, dann lasst uns das erste Mal tun. Und dann kann man auch sagen, so glücklich wie wir, gibt es dann keinen Menschen unter der Sonne und wird es ihn auch nicht geben, wenn die Sonne ihren Schein schon längst nicht mehr gibt. Lass uns also sozusagen nicht nur Hans im Glück sein, sondern besser noch Hans in Christus, indem wir nicht nur Abschied nehmen von der falschen Gerechtigkeit, sondern eben die wahre Gerechtigkeit in Christus auch ergreifen als den einen Schatz, der wirklich zählt. Amen.